sich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden ist.
Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind parteigenossen.
Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 34.9. Vizekanzler, bitte melden. Im Verlauf des Jahres 1933 begannen zahlreiche Behörden des Dritten Reiches damit, die Bevölkerung zu beobachten. Die Berichte von Regierungspräsidien, Staats- und Sicherheitspolizei, Gestapo und anderen Ämtern geben einen erstaunlich detaillierten Einblick in die Stimmungslage der Deutschen. Ende 1933, Anfang 1934 meldeten die meisten Berichterstatter an ihre übergeordneten Dienststellen, die Lage sei ruhig oder sogar gut bzw. hoffnungsvoll und zuversichtlich. Wobei solche Einschätzungen durchaus relativ waren. Der Oberpräsident der preußischen Rheinprovinz beispielsweise fügte seinem Bericht erklärend hinzu, die Laune der Bevölkerung habe sich naturgemäß nicht auf der Höhe der ersten Begeisterungsmonate gehalten. Innerhalb der nächsten Wochen und Monate änderte sich dieses Lagebild. Aus der Rheinprovinz hieß es nun zum Beispiel: Im Ganzen muss die Zunahme einer kritisch beobachtenden Stimmung gegenüber dem neuen Reiche festgestellt werden. Ein zweiter Bericht, wenige Wochen später, hob hervor, die kritisch abwartende Stimmung hat sich verbreitert und ist zum Teil ausgesprochen skeptisch und gedrückt geworden. Im Frühsommer 1934 meldete der Oberpräsident der Rheinprovinz dann sogar, die kritische Stimmung ist geblieben und hat sich zum Teil versteift. Dass es sich hierbei keinesfalls um eine verzerrte Wahrnehmung der staatlichen Stellen handelte, zeigen gleichlautende Berichte aus den Widerstandsbewegungen. Die Sozialdemokratische Partei im Exil, SOPAD, meldete im Mai 1934 beispielsweise, dass der Stimmungsumschwung weiter um sich greife und Kritik mit erstaunlicher Offenheit geübt werde. Ein Haupttreiber dieses Stimmungswandels war, neben der Unzufriedenheit mit der NSDAP und ihren Funktionären vor Ort, die wirtschaftliche Lage. Anfang Juni 1934 meldete die Staatspolizeistelle Kassel etwa, der feste Glaube an den Aufschwung der Konjunktur verliert an Boden. Der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung sorgenvoll entgegen sähen nicht nur Meckerer und Miesmacher, ein Verweis auf die von Joseph Goebbels vorgegebene Sprachregelung, sondern gerade die treuesten Nationalsozialisten. Tatsächlich hatte sich wohl mittlerweile herumgesprochen, dass die Devisenreserven der Reichsbank rapide zurückgingen. Die deutsche Wirtschaft war aber darauf angewiesen, Rohstoffe und Agrarprodukte im Ausland mit Fremdwährungen einzukaufen. Ohne diese Devisen drohte ein Mangel an Importgütern und damit Produktionsrückgänge und Entlassungen. Das schürte die Angst vor Preissteigerungen und Gerüchte kamen in Umlauf, eine Abwertung der Reichsmark stehe bevor. Diese wirtschaftliche Entwicklung war dabei hausgemacht. Zu einem kleinen Teil wirkten sich hierbei die Boykottaktionen aus, die im Ausland gegen deutsche Waren betrieben wurden, vor allem wegen der antisemitischen Politik der Reichsregierung und der nicht enden wollenden Übergriffe auf jüdische Menschen. Ein viel größerer Faktor war freilich die einseitig vorangetriebene Aufrüstungspolitik von Nazis und Autokraten. Zum einen verschlang die Versorgung der Rüstungsindustrie mit Rohstoffen einen Großteil der vorhandenen Devisen. Zum anderen sorgte die Aufrüstung dafür, dass die deutschen Exporte beständig zurückgingen. So kamen immer weniger Devisen ins Land. Dieser Einbruch der Exporte resultierte aus einer einfachen Tatsache. Viele deutsche Unternehmen verdienten nun an der Aufrüstung, hatten also im nationalsozialistischen Staat bzw. in der Reichswehr einen verlässlichen Abnehmer ihrer Produkte. Sie brauchten nicht mehr zu exportieren. Die Enttäuschung erfasste die Arbeiterklasse ebenso wie die Bauern und das Bürgertum. Dass gerade die bürgerlichen Schichten unzufrieden waren, war dabei aber von besonderer Relevanz. Denn es waren ja gerade die Handwerker, Bildungsbürger sowie die kleinen und mittelständischen Unternehmer gewesen, die 1933 überdurchschnittlich stark NSDAP gewählt hatten. Den Handwerkern beispielsweise hatten die Nazis große Versprechungen gemacht. Steuersenkungen, Bürokratieabbau, Verringerung der Sozialabgaben, Stärkung der Berufsvereinigung. Umgesetzt hatten sie davon bisher nichts. Stattdessen hatte man autoritär geführte Zwangsinnungen eingeführt, die obendrein noch hohe Mitgliedsbeiträge erhoben. Ähnlich verkatert war die Stimmung im Einzelhandel. Von den großspurig angekündigten Offensiven gegen die angebliche Preisdrückerei der Kaufhausketten war nichts als antisemitische Propaganda geblieben. An den realen Verhältnissen hatte sich wenig geändert. Einige der Kaufhäuser, die tatsächlich von jüdischen Familien geführt worden waren, waren mittlerweile auch verkauft. Bloß führten die neuen arischen Besitzer die Geschäfte in gewohnter Weise fort. Gerade die Geschäftswelt und das sogenannte Bürgertum, meldete etwa die Staatspolizeistelle Lübeck, befleißigen sich in auffälliger Weise bei der Nichtanwendung des deutschen Grußes. Und bereits Ende 1933 berichtete der Regierungspräsident von Unterfranken an den Reichsstatthalter in München, es gäbe weite Kreise, denen der nationalsozialistische Staat lästig und unbequem erscheint und die ihn als vorübergehende Erscheinung betrachten möchten. Gerade im rechtskonservativen, im autokratischen Milieu schien sich etwas zusammenzubrauen. Davor warnten viele Berichterstatter, so der Polizeipräsident von Potsdam. Der wusste, wovon er sprach, denn er stammte aus diesem Milieu. Er war vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten lange Zeit beim Stahlhelm aktiv gewesen. Im März schrieb er an seine Vorgesetzten: In einem Teil der vorwiegend national eingestellten Masse des Kleinbürgertums werde die arbeiterfreundliche Rhetorik des Nationalsozialismus zunehmend kritisch gesehen. Man befürchte, dass das nationale Ziel vielleicht verändert werden könne und vorwiegend sozialistische Interessen im Laufe der Zeit in den Vordergrund kommen könnten. Es findet sich allmählich eine Front zusammen, die etwa in der Linie Stahlhelm, Kirche, Frauenschaft, Jugenderziehung verläuft und alle Kräfte um sich sammelt, die aus zwar wirtschaftlichen, aber für national gehaltenen Interessen heraus an einer nicht zu weitgehenden sozialistischen Auswirkung der Programmpunkte des NS lebhaften Anteil nehmen. Aussagen wie diese waren nicht nur eine Reaktion auf die öffentliche Propaganda, die ja die Deutsche Arbeitsfront und ähnliche Einrichtungen in den Vordergrund rückte, sondern auch eine Reaktion auf die zunehmend radikale Rhetorik der SA, die immer vehementer eine zweite Revolution forderte. In dieser Situation regte sich etwas im Kreis der autokratischen Regierungspartner der Nazis. Man sah hier nun die Chance gekommen, um verlorenen Boden wiedergutzumachen. Die Unzufriedenheit im Bürgertum, aus dem die Autokraten ja selbst stammten und mit dem sie vertraut waren, war ein willkommenes Signal. Vielleicht könnte es gelingen, die Nazis nun doch noch einzuhegen. Und so wurde im Mai 1934 jemand aktiv, von dem wir schon einige Zeit nichts mehr gehört haben, Vizekanzler Franz von Papen. Papen hatte innerhalb eines Jahres miterleben müssen, wie sich sein Projekt der Einhegung der Nazis selbst vor die Wand fuhr. Persönliche Konsequenzen hatte er daraus nicht gezogen. Er blieb Vizekanzler, ließ sich im Mai 1933 sogar von Hitler eine eigene Vizekanzlei einrichten. Im edlen Palais Borsig an der Ecke Voss- und Wilhelmstraße, beste Berliner Lage. Seine regelmäßigen Kontakte zu Reichspräsident Paul von Hindenburg pflegte er weiterhin, wenn er auch in der Wahrnehmung des Alten von Hitler längst überstrahlt wurde. Als der Winter 1934 ins Frühjahr überging, machte im politischen Berlin plötzlich das Gerücht die Runde, Franz von Papen wolle für den Fall von Hindenburgs Tod selbst die Nachfolge antreten. Das Gerücht stimmte nicht, aber in ihm steckte ein Körnchen Wahrheit. Denn Papen besuchte im Mai 1934 tatsächlich den Reichspräsidenten auf seinem Rittergut und forderte ihn auf, sich in seinem Testament für die Wiedereinführung der Monarchie auszusprechen. Das greise Staatsoberhaupt scheint unverbindlich reagiert zu haben. Jedenfalls kehrte Papen zurück, ohne Vollzug melden zu können. Durch Zufall hatte sich mittlerweile eine neue Gelegenheit zum Handeln ergeben. Ende April wandte sich der Marburger Universitätsbund, also der Verein der ehemaligen der Uni, an den Vizekanzler und lud ihn ein, die Jahreshauptversammlung am 17. Juni zu eröffnen. Eine perfekte Gelegenheit, um vor freundlich gesonnenem, weil bürgerlichem Publikum ein öffentliches Statement gegen die herrschenden Verhältnisse abzugeben. 12 Jahre später, nämlich 1946, erklärte Papen dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal in seiner Verteidigungsrede sein damaliges Kalkül. In dieser Rede stelle ich alle die Fragen zur Erörterung zur Entscheidung Hitlers, die wesentlich für die Aufrechterhaltung einer vernünftigen Politik in Deutschland waren. Ich wende mich in dieser Rede gegen den Anspruch einer bestimmten Gruppe oder Partei auf ein revolutionäres oder nationales Monopol. Ich wende mich gegen den Zwang und gegen die Unterdrückung anderer. Ich wende mich gegen die antichristlichen Bestrebungen und den Totalitätsanspruch auf religiösem Gebiet. Ich wende mich gegen die Unterdrückung jeder Kritik. Ich wende mich gegen die Unterdrückung und Uniformierung des Geistes. Ich wende mich gegen die Verletzung fundamentaler Rechtsgrundsätze und gegen die Ungleichheit vor dem Richter. Und ich wende mich gegen den Byzantinismus, der in der Partei getrieben wird. Es war für mich klar, dass, wenn es gelang, auch nur an einem Punkt den Ring dieses Systems, das die Basis des Nazisystems war, zu durchbrechen, dann würden wir das System zur Ordnung gezwungen haben. Beispielsweise die Wiederherstellung der Kritik und die Wiederherstellung der Freiheit des Geistes. Tatsächlich wurde die Rede von den rund 600 Anwesenden mit großer Begeisterung aufgenommen. Lebhafter Applaus brandete auf und bei dem anschließenden Festessen dürfte Papen den ein oder anderen aufmunternden Schulterklopfer erfahren haben. Als der Vizekanzler zum Abschluss der Veranstaltung mit anderen Ehrengästen in der neuen Schwimmhalle der Universität badete, war er wohl sehr mit sich zufrieden. Nur leider völlig zu Unrecht. Denn mit dem Inhalt der Rede, mit ihrer Konzipierung, hatte er rein gar nichts zu tun gehabt. Entstanden war sie im Geheimen, im Kreis seiner jungen, ultrakonservativen Mitarbeiter in der Vizekanzlei im Palais Borsig. Der Text stammte in der Hauptsache aus der Feder des gerade 40 gewordenen Münchner Rechtsanwalts und Schriftstellers Edgar Julius Jung. Jung war bereits in der Zeit der Republik ein eiserner Verfechter autokratischer und nationalistischer Ideen gewesen. Seine politische Vita ähnelt in vielem dem, was wir auch von führenden Nazis kennen. Kriegsdienst, Freikorps, Kampf gegen die Republik, Beteiligung an dem einen oder anderen politischen Mord. Seine Ablehnung der Nationalsozialisten war vor 1933 keinesfalls grundsätzlicher Natur. Aber anders als viele seiner Glaubensgenossen fiel er nie auf das Bild des allmächtigen Führers herein, das Hitler für sich geschaffen hatte. Und immerhin, anders als viele Autokraten und Konservative, begann Jung bereits im Herbst 1933 damit, ein Netzwerk aus widerstandswilligen Intellektuellen und Funktionsträgern zu knüpfen. Dem linken Journalisten Arthur Zickler gegenüber gestand er zu dieser Zeit, die Nazis unterschätzt und die falschen Gegner bekämpft zu haben. Jetzt möchte ich jedem Sozialdemokraten um den Hals fallen, sagte Jung zu Zickler. Diese späte Einsicht teilte er sich mit weiteren Mitarbeitern Papens, darunter dessen Adjutanten Fritz Günther von Tschirschky und dessen Pressechef Herbert von Bose. Bose ließ in der Germania-Druckerei, die Papen gehörte, heimlich 5000 Exemplare zur weiteren Verbreitung der Rede drucken. Tschirschky wiederum verhinderte, dass Papen Änderungen am Text vornahm, indem er behauptete, es seien bereits einige Exemplare an die ausländische Presse geschickt worden. Wann genau Papen die Rede zum ersten Mal überhaupt zu Gesicht bekam, ist nicht so einfach zu beantworten. Tschirschky behauptete später, Papen habe sie erst im Zug nach Marburg gelesen. Das mag stimmen oder nicht. An der Tatsache, dass der Vizekanzler auf den Inhalt keinen Einfluss genommen hat, ändert das nichts. Papen diente als weitgehend ahnungsloser Botschafter der allumfassenden Kritik. Die Rede, so dachten Jung und seine Mitverschwörer, würde innerhalb der bürgerlichen Eliten die aufgestaute Unzufriedenheit freisetzen. Ein öffentlicher Sturm der Entrüstung gegen die Nazis wäre die Folge. Diesem Sturm würden sich schlussendlich auch der Reichspräsident Hindenburg und die Reichswehrführung nicht mehr entziehen können. Hitler und die Nazis würden mit dem Ausnahmerecht und dem Militär zur Raison gebracht werden. Der Vizekanzler war also bloß das Vehikel für den autokratischen Widerstandskreis, der sich ohne sein Wissen in seinem eigenen Büro formiert hatte. Wenn Franz von Papen also nach dem Krieg vor dem Nürnberger Militärgericht und auch später in den schillerndsten Farben sein Kalkül beim Verfassen der Rede ausmalte, dann lässt das tief blicken. Nicht von ungefähr taucht in dem hier zitierten Ausschnitt seiner Nürnberger Aussage 8-mal das Wörtchen Ich auf. Fränzchen wollte die günstige Gelegenheit nutzen, seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen. Das ist durchaus wörtlich zu verstehen, denn zu diesem Zeitpunkt konnte er ja nicht wissen, dass er die Todesstrafe nicht zu fürchten hatte. Warum hielt Papen dann aber eigentlich die Rede, wenn der Inhalt mit ihm in keiner Weise abgestimmt war? Möglicherweise war ihm ja die Tragweite dieser Worte nicht bewusst. Möglicherweise glaubte er aber auch wirklich daran, was ihm Edgar Jung in den Mund gelegt hatte. Aber nach allem, was wir in diesem Podcast bisher über Franz von Papen erfahren haben, haltet ihr das für wahrscheinlich? Ich halte es im Gegenzug eher für möglich, dass es Jung und seine Mitverschwörer waren, die Papen ursprünglich auf die Idee gebracht hatten, zu Hindenburg zu gehen, um mit ihm über sein politisches Testament zu reden. Papen sicherte sich schon damals ab, indem er Hitler über das Treffen und seinen Gesprächsgegenstand informierte. Und genau das Gleiche tat er wieder, nachdem er in der Aula der Uni Marburg seine bzw. Edgar Jungs aufrüttelnde Rede gehalten hatte. Noch am Abend des 17. Juni, wenige Stunden nach der Rede, telegrafierte Papen freimütig an Hitler: In der alten Universitätsstadt Marburg habe ich soeben eine Klinge für die unbeirrte und unverfälschte Fortsetzung Ihrer Revolution und die Vollendung Ihres Werkes geschlagen. In Verehrung und Treue, Ihr Papen. Die Mitarbeiter im Telegrafenamt von Marburg waren wahrscheinlich heilfroh, dass man Schleimspuren nicht telegrafieren kann. Hitler weilte am 17. Juni auf einer Tagung der NS-Gauleiter in Gera. Als er von Papens Rede erfuhr, verfiel er in einen exorbitanten Wutanfall. Das dienende Telegramm seines Vizekanzlers traf ihn also nicht gerade in gönnerhafter Stimmung. Sofort wandte sich der Naziführer an seinen Propagandaminister und ließ Goebbels wissen, dass kein Wort der Rede in die Presse gelangen durfte. Das gelang nur bedingt, da die Abendausgabe der Frankfurter Zeitung bereits über die Druckerpressen lief. Goebbels konnte die Auslieferung angeblich nicht ganz verhindern. Außerdem gab es ja noch die 5000 illegalen Handexemplare, die Herbert von Bose hatte herstellen lassen. Vielleicht auch deshalb legte Franz von Papen bereits einen Tag nach seinem Telegramm und einem persönlichen Gespräch mit Hitler zur Sicherheit noch einmal schriftlich nach. Er richtete einen Brief an den sehr verehrten Herrn Reichskanzler. Wie ich Ihnen sagte, habe ich diese Rede für Sie und für das Gelingen Ihres großen Werkes gehalten. Sie wissen, dass mich in diesem Kabinett nichts anderes hält als der einzige Gedanke, Ihnen und Ihrem Werk zur Vollendung zu verhelfen. Man vergleiche diese kriecherischen Worte mit dem, was Edgar Jung seinem Chef 24 Stunden vorher in den Mund gelegt hatte. Das Kalkül des Widerstandskreises ging übrigens anfänglich durchaus auf. Wo sie bekannt wurde, da schlug Papens Marburger Rede ein wie eine Bombe. Nur blieb der öffentliche Sturm der Entrüstung aus. Und das lag auch nur zum Teil daran, dass Goebbels die Verbreitung der Rede schnell und radikal unterdrückte. Es fehlte einfach an einem handfesten Plan, wie es weitergehen sollte. Selbst Präsident Hindenburg entzog der Rede seine Unterstützung und empfing Hitler wenige Tage später auf seinem Rittergut in allen Ehren. Der Widerstandskreis um Edgar Jung war zweifellos talentiert im Umgang mit Worten. Die notwendige Erfahrung, unter den Bedingungen einer Diktatur einen Staatsstreich durchzuführen, ging ihnen jedoch ab. Wie sich sehr bald zeigen sollte, würden die meisten von ihnen keine Gelegenheit mehr bekommen, diese Erfahrung zu sammeln. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 34.9 von Deutschland 33.45. Ich hatte erst überlegt, diese Folge zu nennen Fränzchen geht baden, aber das habe ich dann doch nicht gemacht und zwar nicht aus Respekt vor Franz von Papen, weil wer den Podcast regelmäßig hört, weiß, dass ich von ihm und seinen Taten sehr, sehr wenig halte, sondern aus Respekt vor den Leuten wie Edgar Jung. Das ist, glaube ich, ein bisschen erklärungsbedürftig, denn Jung war ja zweifelsohne ein Autokrat vor dem Herrn, ein Antidemokrat, ein Verächter der Republik, ein auch offener Gegner der Republik. Und als ich bemerkt habe, dass er an dem einen oder anderen politischen Mord beteiligt war, dann war das nicht untertrieben. Aber er hat immerhin innerhalb der ersten Monate des Dritten Reiches, trotz seiner ideologischen Nähe zur Diktatur, erkannt, worauf das Ganze hinauslaufen wird für Deutschland und die Deutschen und letztlich ja dann auch für den Rest der Welt. Und er hat diese Kehrtwende auch praktisch vollzogen, denn in seinem Widerstandskreis hat er wie selbstverständlich linke Journalisten und Gewerkschafter eingebunden, weil ihm klar war, dass man zu diesem Zeitpunkt alle Kräfte aktivieren muss im Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Und das war, wie gesagt, schon 1933 der Fall. Ich finde diese Art von Courage, trotz aller politischen Problematiken, die Jung mit sich bringt, bewundernswert und möchte auch mehr über ihn erfahren. Das, was ich jetzt hier wiedergebe, das habe ich mir am Rande angelesen, weil er natürlich aufgrund dessen, was mit ihm passieren wird, keine zentrale Figur für den Podcast abgeben kann. Leider, muss man sagen. Also falls jemand unter den Hörerinnen und Hörern ist, die sich mit dem konservativen Widerstand besser auskennen als ich jetzt zum Zeitpunkt, dann meldet euch doch gerne. Vielleicht wird daraus ja auch mal ein Gespräch, das man für den Podcast führen kann. Apropos Widerstand. An dieser Stelle möchte ich gerne hinweisen auf den Podcast Potsdamerinnen ans Licht von der Freundin dieses Podcasts, Stephanie Schuster. Denn in ihrer zweiten Staffel, da widmet sie sich verschiedenen Potsdamer Frauen, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben. Bereits veröffentlicht sind zum Beispiel zwei Folgen zu Hanna von Bredow, die unerschrockene Enkelin Bismarcks, die hier auch im Podcast schon ein, zwei Mal zu Wort gekommen ist. Außerdem zum Beispiel die Musikerin Maimi von Mirbach, die mit jüdischen Musikern gemeinsam auftrat, auch nach 1933. Den Link zu Stephanies Podcast findet ihr in den Shownotes oder wenn ihr einfach bei Spotify oder dem Podcatcher eurer Wahl sucht nach Potsdamerinnen ans Licht. Wirklich sehr zu empfehlen. Und damit genug für diese Woche. Bis dahin.
To talk with all by myself, no one to walk with, but I'm happy on the shelf. Hey, misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Misbehaving, saving my love for you.